Schönen Nachmittag. Sie hören heute die zweite Sendung einer kleinen Reihe, die insgesamt drei Sendungen umfassen wird und die sich mit dem Bildungsbegriff auseinandersetzt. Diese Sendereihe baut auf Diskussionen, die Ende des Sommersemesters im Institut für Philosophie gehalten worden sind, in Anschluss und in Gegenposition zum neuen Universitätsgesetz, das mittlerweile beschlossen worden ist. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesen Diskussionen, die auch in der heutigen Sendung vertreten sind, waren Marek Bosuk, Herbert Rachowitz, Ulrike Kadi, Odin Kröger, Elisabeth Nemeth, Karin Stöger, Silvia Stoller und Eva Wanjek. Das Format der Sendung differiert etwas von dem gewöhnlichen Brockenformat, das doch meistens Dialog mit Musikbegleitung ist. Für das Arrangement der gegenwärtigen Sendung ist Herbert Rachowitz verantwortlich. Er hat sich dabei bedient einer CD mit Nestroy-Songs. Diese Nestroy-Songs sind inszeniert und elektronisch verfremdet worden von einer Gruppe, die sich Wipeout Set New Parameters nennt und ihre Nestroy-Interpretation im Donau-Festival vorgestellt hat.
Dann brauchst du ein Wissen, das jetzt sozusagen nicht mehr an wirtschaftliche Zwecke oder technische oder welche immer gebunden ist, sondern du brauchst ein Wissen, das in einen Bereich geht, der eben jetzt nicht unmittelbar sozusagen an Verwertbarkeit gebunden ist. Und vielleicht habe ich jetzt sozusagen das Zweckfreiheit gemeint, hat eher jetzt sozusagen an so eine konkrete Verwertbarkeit gebunden ist.
Ich glaube, wenn jetzt ein Mensch beschließt, eben etwas zu erforschen oder sich einem Thema zu widmen, sei es künstlerisch, sei es in der Wissenschaft, dann ist das nicht per se zweckfrei, weil er eine gewisse persönliche Intention hat, warum er sich damit beschäftigt, weil er ein Interesse hat. Und in dieser Zweckfreiheit steckt dann für mich immer ein bisschen dieser Begriff drinnen, nur für die Sache selbst etwas zu machen. Und meistens wird das eben dann irgendwann mal sehr freischwebend und persönliche Stellungnahmen werden dann unter dem Argument, das ist aber jetzt nicht zweckfrei, dass sie das erforschen, sie wollen da auf eine Intention hinaus, kann man so auch sozusagen etwas neuere Linien oftmals sozusagen versuchen, nicht als Wissen anzuerkennen.
Also jetzt noch einmal zum Zweck. Also was ich glaube, was das Problem ist, ist, dass der von außen implementierte politische, ökonomische oder auch moralische Zweck, wobei ich auch finde, dass Kritik an der Gesellschaft, dass das irgendwo auch von einem moralischen Prinzip geleitet ist. Was ich jetzt glaube, was der Zweck ist, an dem es gebunden sein muss, ist das, und mir fehlen jetzt die Sprache mit, um das besser auszudrücken, ist das etwas weiterbringen in der Wissenschaft, und zwar nicht deswegen, weil es eventuell später verwertbar ist für das und das soziale Problem oder für sonst was, also jetzt auf die Kulturwissenschaften bezogen, und auch auf die Werkzeuge, also zum Beispiel die Internetanwendung oder die Verbesserung von Strukturen, also von Informatikstrukturen, also das Weiterbringen in der Wissenschaft und von den Werkzeugen, die sie benutzt.
Und da kommt aber jetzt irgendwo auch ein bisschen Element sozusagen des Ungerechten zutage, weil die Biochemie, wenn die viel arbeitet, wenn die viel leistet in der Forschung, dann bringt sie viel Geld rein. Und dieses Geld bekommt sie aber nicht wieder zurück, sondern es wird abgezogen für etwas, was mit ihr nichts zu tun hat, so auf die Art.
Ich bin ganz sicher, zu dem Setting, das jetzt kommen wird, ein Philosophieinstitut gehören wird, dass sich dadurch am besten ausweist, dass es die klassischsten und am wenigsten an Verwertungszusammenhängen orientierten kanonischen Geschichten hier zu positionieren versucht. Und dafür wird es überhaupt keine Infragestellung geben.
Ich präferiere Kulturwissenschaft, weil es bestimmte Zwecke besser erfüllt. Das Konfrontative, das Querschnittmäßige, das Eklektische, das Globale, das wird damit eher abgedeckt als Bildung, weil Bildung hat sowas abgeschlossen Beruhigtes.
Das andere eben, was ich mir jetzt denke, was zu klären ist, obwohl das natürlich auch nicht so 1, 2, 3 geklärt werden kann, ist der Bildungsbegriff selber. Was soll die Bildung sein, wenn sie mehr als Ausbildung sein soll? Und ich denke mir schon, also ich würde mir wünschen, dass sie mehr ist als Ausbildung. Und ich denke mir, es kann nicht nur so etwas wie ein Recht auf Bildung geben, sondern letztendlich muss die Bildung auch einen Moment in sich beinhalten, das ähnlich wie die Künste zweckfrei ist. Also auf das würde ich beharren und darum würde ich auch darauf beharren, dass es sozusagen, dass die Uni auch in einem wichtigen Ausmaß für die Grundlagenforschung zuständig ist und auch nicht nur in Lehre aufgehen kann, sondern dass Teil der Universität die Forschung sein muss, aber dass er die Vermittlung von Grundlagenforschung natürlich zu diesem Bildungsbegriff zählen müsste. Jetzt rede ich schon so lange. Am Ende. Dass diese Zweckfreiheit mir so wichtig wäre, im Sinne, dass sozusagen nicht der Sinn und das alleinige Ziel von Bildung oder Ausbildung sein kann, jetzt sozusagen wirklich zweckgebunden zu sein, dass man gekommen raus und kann das und das und bin ein Kaufmann oder kann das leisten oder das leisten, sondern es muss eben so die Freiheit auf Reflexion prinzipiell möglich sein. Und dafür scheint mir die Philosophie eine besonders gute Disziplin zu sein, die das vermitteln und lehren kann.
Kurz etwas zur Zweckfreiheit sagen. Es ist für mich ein etwas schwieriger Begriff, also gerade dann mit dem Vergleich der Künste, weil es ein schon zu oft zitierter Begriff ist und für mich wird er dann irgendwann einmal so ein bisschen freischwebend, also ich nenne das freischwebend. Ich weiß, was Sie meinen, nur ich wehre mich ein bisschen gegen diesen Begriff der Zweckfreiheit, deshalb, weil da sehr viel reininterpretiert werden kann. Und Ich glaube, wenn jetzt ein Mensch beschließt, eben etwas zu erforschen oder sich einem Thema zu widmen, sei es künstlerisch, sei es in der Wissenschaft, dann ist das nicht per se zweckfrei, weil er eine gewisse persönliche Intention hat, warum er sich damit beschäftigt, weil er ein Interesse hat. Und in dieser Zweckfreiheit steckt dann für mich immer ein bisschen dieser Begriff drinnen, nur für die Sache selbst etwas zu machen. Und meistens wird das eben dann irgendwann mal sehr freischwebend und persönliche Stellungnahmen werden dann unter dem Argument, das ist aber jetzt nicht zweckfrei, dass Sie das erforschen, Sie wollen da auf eine Intention hinaus, kann man so auch sozusagen etwas neuere Linien oftmals sozusagen versuchen, nicht als Wissen anzuerkennen.
Was ich keinesfalls damit gemeint habe, ist, dass Forscher zweckfrei agieren. Also ich denke eher an einen zweckfreien Produktionsraum jetzt. Ja. Und die Verbindung zur Kunst kommt mir deshalb in den Sinn, weil zumindest die moderne Kunst für mich ein Raum jetzt vom Produktionsraum, also jetzt nicht von der Position des Künstlers her, weder sozusagen, also jetzt da argumentiert jetzt einmal ganz klassisch mit Kant, ja, einen Genuss befriedigen muss, sozusagen weder am moralischen Urteil verpflichtet ist im Sinne von Gut und Böse sein muss und was sagt er noch, die Genussebene, das Moralische und Nutzen, ja, also es muss sozusagen nicht nützlich sein. Und ich denke mir, was jetzt Wissenschaft anbelangt, stimme ich natürlich völlig zu, dass viele Bereiche an ganz bestimmte Zwecke gebunden sind, aber darüber hinaus muss es Sinn machen können, zum Beispiel über das Phänomen der Sprache jetzt zum Beispiel arbeiten zu können, ohne dass damit für Föst oder ich weiß nicht, irgendeine andere Firma oder ein Zweck verbunden ist. Ja? Und ich denke mir, das ist für mich ein wesentlicher Teil von Bildung. Ich will nicht sagen, das ist darin erschöpft, aber ich finde, dieser Zugang, der müsste auch strukturell gewährleistet und gesichert sein.
Ja eben, und vor allem das mit dem Selbstzweck finde ich so die schlimmste aller Argumentationen. Wenn wir irgendwas gelernt haben, dann das, dass wir viel mehr nicht wissen als Wissen produzieren, wenn wir in der Regel eher drauf kommen, was wir noch brauchen, um eine Frage zu beantworten, als wir eine Antwort auf eine Frage schaffen. Also wir müssen uns schon damit konfrontiert stellen, dass ein Wissenschaftsbetrieb jeglicher Gesellschaft vor dem Problem steht, dass wenn man uns ließe, wir unglaublich viel Wissen produzieren würden und sonst viele Institute für irgendwelche Spezialthemen gründen würden, weil Wissen prinzipiell etwas Unergründliches ist. Das ist ein Fass ohne Boden. Und hart gesagt, das ist aber auch keine Gesellschaft, es gibt keine Gesellschaft, die sich ein Fass ohne Boden leisten wird. Also mit diesem Spannungsfeld können und sollen wir nicht aus.
Es gibt Wasser genug mit einem grünen schwarzen Haar. Und jeder ist auf Spiel. Ihnen was
kommt. Insofern könnte man sagen, das Bedürfnis, die Erwartung besteht darin, über allgemeine Menschheitsfragen
über Fragen der Lebensführung, über Fragen auch irgendwo der Sinngestaltung von Technik und Moderne, Wien und die Moderne oder sowas ähnliches, Auskunft geben zu können und was Vernünftiges, Sinnvolles zu sagen. Man erwartet also nicht, dass das ein Wirtschaftsstandpunkt ist, man erwartet nicht, dass das ein Technikstandpunkt ist, man erwartet nicht, dass das ein Politikstandpunkt ist, sondern eine solche allgemeine Geschichte. Und da hat sich's eingebürgert, dass die Philosophen vielleicht ein bisschen was sozusagen Selbstständigeres sagen können als die Chemiker oder als die Sprachwissenschaftlerinnen. Ja? Man denkt einfach nicht so oft an Sprachwissenschaftlerinnen in dem Zusammenhang, obwohl das auch möglich wäre. Soziologin geht schon wieder. Also das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, trifft es jetzt sozusagen ab, da rede ich jetzt noch ein bisschen für mich und meine Skepsis im Zusammenhang mit Bildung und im Zusammenhang mit diesem allgemeinen Spektrum, dass Kolleginnen und Kollegen einen ziemlichen Ärger entwickelt haben, innerhalb dieses Jobs, der so beschrieben ist, gegen diese Art von Allgemeinweisheit. Für mich war ein wichtiger Punkt, komplett begeistert war ich, wie ich gelesen habe, Wittgenstein Traktatus, man soll nicht so viel schwätzen, ja? Man soll verdammt nochmal nicht so viel Blödsinn und allgemeines Zeugs reden, das kein Mensch überprüfen kann und das nur schön klingt. Man braucht spezifischere Aufgabenstellungen, man braucht Überprüfbarkeit, man braucht intellektuelle Redlichkeit, ganz allgemein gesprochen. Und wenn man sich das ansieht, dann wird es ein bisschen schwierig im Verhältnis zu dem, was praktiziert wird von der Kollegenschaft, nicht nur hier, sondern ganz allgemein. Und vor allem kommt man in eine Schwierigkeit mit den mit diesem gesellschaftlichen Anspruch, dem man unterliegt. Und das ist sind die zwei Stimmen, die ich sagen möchte. Die eine Stimme ist, natürlich kriege ich mein Geld deswegen, weil die Gesellschaft bestimmte Sachen von mir erwartet. Zweitens kriege ich mein Geld aber natürlich auch dafür, damit ich nicht das einfach nur nachbete, sondern damit ich auch was anderes mache, damit ich mich in eine skeptische Distanz zu dem bewege. Und was ist die skeptische Distanz? Die skeptische Distanz ist zu fragen, können wir das alles noch wirklich unterschreiben, was im Jahre 1830 der Hegel in der Vorlesung so und so gesagt hat. Und ich stelle fest, dass das natürlich ein weiter Bereich des hier vermittelten Wissens ist, was im 17. und im 18. Jahrhundert gewesen ist. Ich mache das überhaupt nicht klein, sondern sage nur, da gibt es eine entsprechende Spannung.
Genau, das ist irgendwo ein ökonomisches Problem, weil sich dann schon die Frage stellt, dass die Universität hier als Gesamtkörperschaft sozusagen hat dann die Aufgabe, also vor allem der Senat, sich zu überlegen, okay, welche zweckfreien Mittel sozusagen für die Studierenden und für die Forschenden wollen wir sozusagen zur Verfügung stellen, damit sich sozusagen eben eine freie individuelle Entfaltung sozusagen gewährleistet ist, die dann sozusagen eben diesen Bildungsbegriff fördert, einen positiven Bildungsbegriff. Nur ist dann die Universität sozusagen in der Schwierigkeit gefangen, dass sie hier etwas gewährleisten muss, was sie finanziell selbst sich nicht decken kann. Das heißt, sie produziert irgendwo in der Gentechnik, in der Biochemie, in der Physik nicht einmal so sehr, in der Medizin vor allem und etc. produziert sozusagen sicherlich Geld, beziehungsweise wird finanziert und das muss sie dann sozusagen aufteilen auf jene Bereiche, die eben dieser Zweckfreiheit gewidmet werden sollen. Und da kommt aber jetzt irgendwo auch ein bisschen Element sozusagen des Ungerechten sozusagen zutage, weil die Biochemie, wenn die viel arbeitet, sozusagen, wenn die viel leistet in der Forschung, dann bringt sie viel Geld rein, Und dieses Geld bekommt sie aber nicht wieder zurück, sondern es wird abgezogen für etwas, was mit ihr nichts zu tun hat, so auf die Art. Könnte man meinen. Und das ist halt, und insofern denke ich mir, dass sich hier ein Konfliktpotenzial auftun wird, das zu managen, ne? Weil natürlich ist es so, dass für die Biochemie ist jetzt die Reflexion in den geisteswissenschaftlichen Bereich genauso wichtig. Allerdings nicht jetzt in diesem direkten, nicht jetzt im wirklich im direkten theoretischen Sinne, würde ich mal meinen.
Mir ist immer wieder aufgefallen, dass sozusagen gewisse Bereiche in der Gesellschaft, die beforscht werden, an unmittelbare Zwecke gebunden sind, im Sinne von ökonomisch oder was jetzt nicht anwendbar und so weiter. Aber dann gibt es immer diesen sozialen Bereich, zum Beispiel, was machst du, wenn es Wohlstand gibt und alles sozusagen in guten Bahnen läuft und plötzlich hast du ein Problem mit Ausländern, ja, oder Rechtsextremismus. Sozusagen, wie geht man dann mit diesem Problem um? Und dann brauchst du ein Wissen, das jetzt sozusagen nicht mehr an wirtschaftliche Zwecke oder technische oder welche immer gebunden ist, sondern du brauchst ein Wissen, das in einen Bereich geht, der eben jetzt nicht unmittelbar sozusagen an Verwertbarkeit gebunden ist. Und vielleicht habe ich jetzt sozusagen das Zweckfreiheit gemeint hat, eher jetzt sozusagen an so eine konkrete Verwertbarkeit gebunden ist.
Welches Wissen da jetzt was hilft, das, also ich denke mal, eine Tragödie jetzt ist, dass man eben nicht ein wirklich, weder bisher noch jetzt so schnell, ein wirklich an ganz konkreten Zwecken orientiertes Wissen über diese Phänomene hat. Da reicht doch nicht irgendwie im Nachdenken über das Fremde als Fremdes. Das ist doch gerade unser Problem. Ich meine, da braucht man wirklich ganz wahnsinnig intensivste politologische, soziologische Forschungen und die haben soziale Zwecke. Nur die sind also heute nicht durchsetzbar, aber die Vorstellung, oder die sind in den Hintergrund getreten, aber die Vorstellung, dass wir hier über ein Nachdenken verfügen, das jetzt hilft in dieser Situation, da habe ich extreme Zweifel.
Ich finde, es bedarf auch eines Wissens, das jetzt zum Beispiel in Richtung Psychoanalyse geht und uns aufklärt, was Begehren ist, was Projektion ist. Also so ein Wissensbereich, der sozusagen erklären kann, wie es zu Identifizierungen kommt, wie es zu Massenbildungen kommt. Und das ist ein Wissen, das kann im besten Sinne jetzt nicht an einer direkte Verwertbarkeit wenden und für den muss es also ein Platz geben. Warum hat die Psychoanalyse so wenig Platz an der Universität, frage ich.
Aber da kommt es meiner Meinung nach vor allem auf eine Vernetzung drauf an. Also dort die Psychoanalyse und dort eben dann die soziale, politisch intendierten Richtungen, wenn die nebeneinander dann sozusagen, auch wenn es beide gibt und sie sind halt nebeneinander, jeder das Seine, dann bringt das sehr wenig. Also die Grundlagenforschung müsste dann auch vernetzt werden und gerade und da müsste man auch schauen, wer macht das, weil das sind lauter sehr vielschichtige Dinge, wo sehr viele Probleme auch auftreten, wo auch und so etwas einzureichen, so einen Antrag zum Beispiel, also das stelle ich mir extrem schwierig vor, weil das vollkommen Neues daraus oder relativ Neues daraus. Ja, also diese Mischung daraus, das ist relativ Neues daraus, das irgendwie zu vermischen, weil man weder sozusagen sagen kann, man ist in der einen Forschungsrichtung und der anderen. Wenn man unbequem wird, heißt es, das bist du gar nicht, du gehörst darüber.
Genau,
und ich meine, sowas. Genau, und das müsste meiner Meinung nach forciert werden, deshalb auch eben mein Begriff der Vielschichtigkeit oder eben mit so etwas zu arbeiten.
Also ich glaube nämlich auch, dass es, also dieses Bildung als Selbstzweck, das wird immer irgendwie so negativ aufgefasst, so mit so ein bisschen einem weltfremden, mit einer weltfremden Zielsetzung. Aber ich glaube, dass man, wenn man sagt Bildung als Selbstzweck, dann erwartet man sich von der Bildung sowieso immer schon was, glaube ich, dass sie was leistet in der Gesellschaft. Ja. Also deswegen glaube ich, dass man ja nicht nur sagen kann, dass es als Selbstzweck ist, dass es ein System ist, das sich dreht. Also ich glaube, dass die Kritik irgendwie nicht richtig ist, weil man sich ja davon erwartet, dass ein kritischeres Denken da ist oder irgendwas. Also man erwartet sich immer was davon, wenn man sagt, man will Bildung als Selbstzweck betreiben. Ja. Und ich glaube, dass vielleicht wichtig wäre, sich zu überlegen, was man sich davon erwartet. Ja. Weil man erwartet sich, glaube ich, immer was davon, weil sonst macht man eine Sache nicht. Ja. Also, glaube ich.
Ja. Ich habe meinen Wohnsitz mit der weiten Welt vertauscht. Und diese ist leer als mein Glaub. Ist wieder leer als mein Glaub.
Das hohe Teil ist deine Mauer. Das hohe Teil ist deine Mauer. Das hohe Teil ist deine Mauer. Das hohe Teil ist deine Mauer.
Ich würde sozusagen darum kämpfen, den Bildungsbegriff nicht aufzugeben, sondern ich glaube, es hängt davon von uns davon ab, wie wir ihn jetzt sozusagen besetzen, ne? Und den der Gera zu überlassen, den die traurig finden. Und für mich gehört zu Bildung gehört auf jeden Fall, dass ich sozusagen Wissen mir aneigne, dass andere mir helfen, Wissen anzueignen. Und da gibt sozusagen, also da wird der ganze Bereich der Kulturwissenschaften dazufallen. Aber es gehört für mich ganz wesentlich genauso dazu, und das hast du auch angesprochen, dass ich mir selbst sozusagen in Erfahrung bringe, unbequeme Fragen zu stellen oder Fragen zu stellen, die sie andere noch nicht gestellt haben, ja. Oder den Mut da haben, sozusagen in eine Richtung zu fragen, die noch nicht sozusagen als abgehacktes Wissen gelehrt wird. Und ich denke mir, das ist für mich der genauso wesentliche Bestandteil von dem Bildungsbegriff, der mir vorschwebt, und das ist eine Praxis dann sozusagen. Das kann man jetzt sozusagen auch nicht so unbedingt lehren, ja. Aber das na, das ist, also du kannst jetzt nicht in die Übung reingehen, wie wäre ich ein kritischer Denker, ja. Also verstehst du, und da musst du jetzt, es gibt 7 Punkte, und wenn ich die alle durchführe, dann bin ich ein kritischer Denker und habe neues Wissen produziert. Es geht ja darum, um Wissenproduktion. Und Bildung ist für mich untrennbar verbunden mit einer Wissensproduktion.
Jetzt muss ich wirklich einen Schrei loslassen, weil wenn ich nicht in die Übung reingehen kann und sagen kann, ich werde euch jetzt bilden, warum kann ich es dann auf die Transparente schreiben? Ich kann es nicht auf die Transparente schreiben. Ich bin dir ganz einverstanden damit, und auch mit der Silvia bin ich einverstanden, dass man Bildung nicht wegtun soll und dass man ihn neu aneignen kann und auch soll. Das war der Grund, warum ich das gemacht habe mit der Iphigenie, was ich gemacht habe. Ich glaube, das ist genau notwendig. Ich würde die größten Magenschmerzen haben, wenn ich das, was ich da versucht habe, Bildungsinhalte umzustülpen, als die bessere Bildung verkaufen würde. Das, glaube ich, ist, es ist natürlich ein bisschen eine Geschmackssache, aber ich denke, es ist keine gescheite Politik, es ist keine gescheite Strategie, an dieser Stelle den Bildungsbegriff, den die Leute, die gerade in die Präambel schreiben, sozusagen gegen sie zu wenden, weil es nicht so plausibel ist. Und diese Präambel hier, verantwortlich zur Lösung der Probleme der menschlichen Gesellschaft sowie zu deren gedeihlicher Weiterentwicklung beizutragen. Was ist da schlechter dran? Also ich schreibe dorthin gedeihliche Weiterentwicklung und Verantwortung statt Bildung, weil gedeihliche Weiterentwicklung hat dieses Moment von Reflexion, von sich überlegen, von wie soll es denn weitergehen und so weiter, hat das alles und es ist um einiges weniger vorbelastet.